Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Montag, dem 11. Mai 2026, Weltwoche Daily, Ihr zuverlässiger Navigator, Ihr zuversichtlicher Lotse in stürmischen Zeiten. So könnte man es vielleicht nur ein bisschen schleudernd am frühen Morgen zusammenfassen. Aber steigen wir in die Nachrichten ein. Doch vorher noch ein Korrigendum. Ich habe in meiner Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland am Samstag beim kurzen Nachrichtenrückblick einen Fehler gemacht. Bitte verzeihen Sie. Ich habe gesagt, dass die Bundesregierung eine 1.000-Euro-Prämie eingeführt habe zur Abfederung der steigenden Energiepreise im Gefolge des Iran-Kriegs. Und ich habe dies als Symptombekämpfungspolitik, als Pflästerli-Politik bezeichnet. Und das stimmt. Das ist es auch. Nur habe ich eine wesentliche aktuelle Entwicklung nicht mitgenommen in meiner morgendlichen Umschau, nämlich dass der Deutsche Bundesrat, also die Bundesländerversammlung, die Einführung dieser 1.000-Euro-Prämie gestoppt hat. Zur Ehrenrettung gewissermaßen der Regierung, die sich in diesen Unsinn zu versteigen drohte. Also bitte entschuldigen Sie, dass ich da nicht auf der Höhe der Nachrichten kommentiert habe, wobei natürlich der Kommentar sozusagen auf den Plan bezogen, auf die schiere Idee abgezirkelt, die da ausgebrütet worden ist, natürlich stimmt und entsprechend auch zu denken geben muss. Was ist die wichtigste Nachricht des Wochenendes, auch des Tages, was nach wie vor nachhalt? Ich habe dazu eine kleine Sondereinschaltung auch gemacht am Samstag, auf diesem roten Sessel sitzend in meinem Büro zu Hause. Und mir ist aufgefallen, dass die Medien, vor allem auch die deutschen Medien, jetzt geradezu darin schwelgen, in Auslegungen der putinschen Siegesparaden auf dem Roten Platz. Und es ist ja noch interessant, dass man sich so intensiv mit diesen Feierlichkeiten auseinandersetzt. Und wie so antike Vogelflugbeschauer oder jene Medizinmänner, die in der Antike Frösche, Kaninchen oder andere Tiere aufgeschnitten haben, um aus den Innereien sozusagen den Gang des Schicksals abzulesen. So konzentrieren sich jetzt viele Journalisten darauf, an jeder Regung und Wortäußerung und jeder sichtbaren Manifestation des Putin-Regimes Bestätigungen für ihre eigene Weltsicht zu finden, nämlich dass es richtig ist, zu versuchen, die Russen, die Atommacht, militärisch in die Knie zu zwingen. Und da erlaube ich mir ja eine andere Meinung zu haben. Mich erfüllt das nicht mit Genugtuung, wenn es denn stimmen sollte, dass die Russen militärisch in Rücklage sind in der Ukraine. Ich glaube nicht, dass sie in Rücklage sind militärisch, aber ich glaube, dass die Erwartung in Russland, das sind zumindest meine Informationen, auf Putin steigen. Der Druck nimmt zu, der Druck im Kessel, dass eben der Präsident von den Hardlinern und möglicherweise auch von wachsenden Teilen der Bevölkerung als Zauderer gesehen wird, der eben viel zu zurückhaltend sich wehrt auf diesen Schlachtfeldern. Und jetzt hat man natürlich diese Siegesfeiern zurecht und zurückgestutzt aufgrund der Bombendrohungen Selenskis. Und da habe ich mich einfach fürchterlich genervt, wieder diese Häme des ukrainischen Präsidenten. Jetzt kann man natürlich sofort einwenden, ja gut, der ist entschuldigt, der steht im Krieg. Aber ungeachtet all dessen, wenn Politiker andere Staatschefs hämisch kommentieren, spricht das einfach nie für die. Gilt übrigens auch für Donald Trump und andere. Aber es spielt dann immer noch eine Rolle, was die für eine Politik macht. Auf jeden Fall, Kommentare, Herablassungen des ukrainischen Präsidenten, auch das wurde reichlich zitiert und eben die tatsächlichen, angeblichen, mutmaßlichen Schwierigkeiten Putins. Seitenlange Berichterstattungen. Das eigentlich wichtige Thema wurde damit aber regelrecht zugekleistert. Im Schwelgen, in der Freude über die angebliche oder eben tatsächliche Schwäche Putins, übersehen unsere geschätzten Journalistenkollegen, dass es eine noch viel eklatantere Schwäche gibt. Und das ist die Schwäche der Regierungen in Deutschland, in Frankreich und in Großbritannien. Und ich muss Ihnen sagen, diese Schwäche würde mich jetzt etwas stärker irritieren als deutscher Journalist, als britischer Journalist, als französischer Journalist, denn die Schwäche Putins. Aber da sehen Sie eben, dass dieser mentale Kriegszustand, in dem man sich kollektiv hineinhalluziniert hat, gerade bei den Medien ganz massiv Fuß fassen konnte, hat sich regelrecht da in die Software des Hirns hineingefressen, wie gewissermaßen so eine Art Computertrojaner, der dann von allen Hirnwindungen und Synapsen Besitz ergreift. Also die Schwäche Putins, abgesehen davon, dass das etwas Hochgefährliches ist, wenn eine Atommacht in Rücklage zu geraten droht, über dieses Kapitel haben wir schon oft gesprochen, viel beunruhigender als die Schwäche Putins ist die Schwäche der führenden Länder in Europa. Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Und dies nach den desaströsen Wahlen für die Regierung in Großbritannien. Keir Starmer, der Mann, der als eine Art Hoffnungsträger gewählt wurde nach der Selbstanzündung der Tories, dieser Selbstabschaffung, die da sich vor den staunenden Augen der interessierten Öffentlichkeit abgespielt hat, ist ja Starmer gekommen und kaum war er im Amt, lag auch er schon am Boden. Und es ist dann nicht mehr aufwärts gegangen. Und jetzt hat er eine fürchterliche Klatsche bekommen und gewonnen hat vor allem Nigel Farage mit seiner Reform UK, was dann in unseren Medien so kommentiert wird. Die Briten wählen Radikalismus. Würde Premierminister Keir Starmer nach dem Wahldebakel zurücktreten, würde das Land endgültig zur Bananenrepublik. Jetzt müssen Sie sich diesen Satz einmal auf der Zunge zergehen lassen. Aus einer schweizerischen Zeitung, aber möglicherweise ist das übernommen aus der Süddeutschen. Würde Premierminister Keir Starmer nach dem Wahldebakel zurücktreten, würde das Land endgültig zur Bananenrepublik. Das lässt tief blicken. Also wenn ein massiv krachend gescheiterter Regierungschef die daraus logischen Konsequenzen ziehen würde, nämlich den Wählerwillen zu respektieren und abzutreten, dann würde das Land zur Bananenrepublik in den Augen da unserer führenden Journalisten. Und da sehen Sie, dass eben auch in diesen Kreisen, vor allem in jenen Kreisen, die permanent von Demokratie reden, überhaupt kein Verständnis bzw. ein geschrumpftes, ein noch viel stärker geschrumpftes als da die Militärparade von Putin, geschrumpftes Verständnis von Demokratie vorhanden ist. Das ist doch eine komplette Absurdität, das ist doch ein Seich, was hier erzählt wird. Die Bananenrepublik ist ja, wenn man an der Macht bleibt, obwohl man kein demokratisches, legitimes Mandat mehr hat. Das ist die Bananenrepublik. Aber in einer Demokratie treten die geschlagenen Regierungschefs zurück. Das gebietet der Respekt vor dem Wähler, aber dieser Respekt ist nicht mehr da. Und wir haben momentan Regierungen, die eben nicht mehr mit demokratischen Mehrheiten regieren. In Umfragen, sie haben von den letzten Wahlen her noch ihre dünne Legitimität, aber die ist immer weiter geschmolzen, wie bei Starmer. Nur haben wir keine Wahlen jetzt in Frankreich oder in Deutschland. Das sind gefährliche Sätze, weil hier natürlich ein Denken zum Ausdruck kommt, das auf die Demokratie pfeift. Und die Medien schreiben ja mehr oder weniger das, was in diesen Echokammern der Macht gerne gehört wird. Also nicht die Schwäche Putins sollte beschäftigen, sondern die Schwäche dieser drei Regierungen. Und das ist ein großes Problem, meine Damen und Herren. Denn wir sehen jetzt ja schon, dass diese Regierungen, eben hier im Falle von Starmer, man weigert sich standhaft zurückzutreten. Ist doch mir egal, was die Wähler sagen, ich ziehe meine Sache durch. Das ist autokratisches Gebaren. Ja, wenn das Volk nicht mich wählt, dann muss ich halt ein anderes Volk haben. Beziehungsweise dann muss ich ihnen die demokratischen Rechte wegnehmen. Oder ich muss anfangen, das Volk zu denunzieren. Ja, das sind die Populisten. Ja, die haben ja Fake News, die können sich gar kein Urteil bilden. Die werden da manipuliert, stecken sicher die Russen dahinter, dass sie in den Lokalwahlen in England nicht Keir Starmer gewählt haben. Ja, vielleicht schmunzeln sie jetzt, aber das ist ja genau die Rhetorik, die da draußen aufgezogen wird, meine Damen und Herren. Eine brandgefährliche Demokratie-Untergrabungsrhetorik. Und mit dieser permanenten bengalischen Beleuchtung des Feindbilds Putin soll natürlich auch eine Stimmung hochgezüchtet werden, wie in der Wagenburg, in der belagerten Festung von Helms Klamm im zweiten Teil von Lord of the Rings, dass da diese geschwächten, völlig gerupften Politiker von Starmer, Macron bis Merz, dass die sich hinstellen und sagen, wenn wir weggehen, dann fallen die Barbaren über uns her. Dann gewinnen die Russlandfreunde, die Landesverräter, die Putin-Versteher. Die Aluhüte und die Corona-Spinner, wie man sie alle noch genannt und verunglimpft hat. Und die Medien machen mit bei diesem stillen Staatsstreich gegen die Demokratie von oben. Und das ist es, meine Damen und Herren. Wenn man nicht mehr akzeptiert den Wählerwillen, wenn man den Wähler anschwärzt, wenn man, wie in Deutschland, Brandmauern errichtet, Brandmauern gegen die Demokratie, Brandmauern gegen die Wähler, dann sind wir im Zustand autoritärer Systeme. Ganz klar. Und da muss man nicht mehr sich darüber aufregen, was in Russland passiert. Und damit sehen Sie eben auch, dass diese Kritik an Russland nicht ehrlich ist, da stimmt das Motiv nicht. Wenn das ehrliche Motiv darin läge, dass man sich wirklich Sorgen machte, über die demokratischen Volksrechte, die Menschenrechte in Russland, dann müsste man sich doch konsequenterweise noch viel mehr Sorgen machen über den Zustand der demokratischen Grundrechte bei uns. Aber die Beschädigung dieser Grundrechte, diese zunehmende Einschränkung, auch durch Maßnahmen der Zensur im Internet, entsprechende Vorstöße, auch die Übergriffigkeiten der Regierungen gegen politisch Andersdenkende, die sollen gerechtfertigt legitimiert werden durch die Beschwörung des Feindbilds Putin, Xi Jinping, Trump und wie sie alle heißen. Seht mal dorthin und jetzt haltet die Klappe, denn jeder, der das kritisiert, was bei uns passiert, Moskau einfach, könnt ihr ja verschwinden, könnt ihr abhauen. Das ist die Logik, das ist die Rhetorik der geistigen Mobilmachung, des Unsinns und der Nichtdemokratie. Das muss man einfach in dieser Deutlichkeit aussprechen. Und Sie sehen, dass da eben ein Geist am Wirken ist, der sich gegen die Interessen der Bürger richtet. Und das ist im Grunde genau der Konflikt, den wir hier haben. Es geht um oben gegen unten. Die Politiker haben sich entschieden, aus welchen Gründen auch immer, eine Konfrontationspolitik zu machen, eine Außenpolitik zu machen, des Moralismus, des Gutmenschentums. Sie merken natürlich, dass ihre Politik nicht aufgeht. Sie sind nicht bereit zu korrigieren. Immer mehr Leute kritisieren das. Und anstatt, dass man eben korrigiert, denunziert man den Kritiker. Das ist der Mechanismus, der hier abläuft und den die Medien mitmachen, von Financial Times über FAZ, Spiegel und so weiter, bis hin auch zu sogenannten bürgerlichen Portalen, neueren Portalen, die es da gibt, auch auf der rechten Seite in Deutschland. Da ist man blind. Warum? Weil eben viele Journalisten der Versuchung nicht widerstehen können, den Gutmenschen rauszuhängen durch die Herabsetzung beispielsweise eben jener Potentaten. die natürlich in autoritären Systemen regieren. Das hat ja nie jemand behauptet, dass Russland kein autoritäres System ist. Aber gemessen an der Geschichte Russlands könnte man sich ja mal die Frage stellen, ob das, was in Russland läuft, die haben ja jetzt ja einen Krieg, müssen sich dagegen eine ziemlich auch kollektiv unterstützte Ukraine zur Wehr setzen. Ob das, was eigentlich in Russland passiert, im russischen Kontext, in der Geschichte Russlands, vielleicht anders zu bewerten ist, als das, was sich in unserem Zusammenhang abspielt. Mit anderen Worten, also ein Putin ist gegenüber Stalin und gegenüber Ivan dem Schrecklichen sicherlich ein Fortschritt an Rechtsstaatlichkeit. Jetzt, das löst auch noch keine Jubelempfindungen aus. Aber ich vergleiche natürlich den Zustand unserer Demokratie mit dem Zustand unserer Demokratien vor 20 Jahren und da kann ich kein erfreuliches Fazit hier wählen. Also, Europa wird momentan von drei politischen Scheintoten geführt, von drei wandelnden Toten, von drei Politzombies. Das ist die Tatsache. Und wenn man kein demokratisches Mandat mehr hat, wenn einem die Fälle davonschwimmen, dann wird es aggressiv, dann steigt natürlich auch die Verlockung, mit einem Krieg von den Verstrickungen zu Hause abzulenken und die Reihen zu schließen, indem man sich als letzter Garant des Friedens inszeniert, der man gar nicht ist. Das gilt es hier zu beachten. Die USA reagieren, Entschuldigung, Iran reagiert auf US-Vorschlag für Kriegsende und die Amerikaner haben das mittlerweile auch kommentiert. Absolut nicht annehmbar, sagen die USA. Dies ist die Feststellung da des amerikanischen Präsidenten. Ungenügend. Wladimir Putin hat in seinen Reden zum Kriegsende die Idee ventiliert, Altkanzler Gerhard Schröder könne doch als Vermittler eines Friedens im Ukraine-Krieg wirken. Das ist übrigens auch eine gefährliche Behauptung, die völlig unwidersprochen immer wieder geäußert wird. Putin will den Krieg, Putin will nicht verhandeln. Wer das hinterfragt, sieht sich in Deutschland einer Empörungswelle schneidender Verachtung ausgesetzt. Das ist gefährlich. Wenn man nicht mehr hinterfragt, was einfach bedenkenlos behauptet und nachgeplappert wird. Und dazu gehört zum Beispiel die Behauptung, dass Putin nicht an einem Frieden interessiert ist. Ich habe einen anderen Eindruck, vielleicht liege ich falsch. Ich glaube, dass Putin diesen Krieg gar nie wollte, obwohl ihm das laufend unterstellt wird. Möglicherweise hat er am Anfang sich selber überschätzend geglaubt und da auch sicher Fehler gemacht, die man als stümperhaft bezeichnen kann. Die Ukraine würde wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Da hat er sich getäuscht, wie sich auch andere Politiker getäuscht haben in der jüngeren Vergangenheit, etwa Trump und Netanyahu, als sie mit der cowboymäßigen Erwartung in den Iran hineingegangen sind, dass das Mullah-Regime auch aufgrund der Proteste, die man da gesehen hat Anfangsjahr, dass das in sich zusammenstürzen würde wie ein Soufflé, haben sie sich auch schwer getäuscht. Mit verheerenden Konsequenzen, das muss man sagen. Aber ich glaube nicht, dass Putin, beziehungsweise das ist meine subjektive Empfindung, ich glaube nicht, dass Putin auf Krieg kodiert ist. Wenn das so wäre, warum hat er dann schon im April 22 in Verhandlungen eingewilligt? Warum bringt er immer wieder Vorstöße für Vermittlungen? Warum ist er gesprächsbereit? Und wenn man sich bestimmten Thesen ausliefert und die überhaupt nicht mehr bezweifelt, dann ist das immer eine bedrohliche Sache, weil man dann einseitig entscheidet. Peter Magyar, ich weiß, man müsste es aussprechen, Peter Magyar, aber ich bin halt nicht ungarisch sprechend, also sage ich es so, wie ich es lese, übernimmt die Macht in Ungarn. Ja, noch ein interessanter Satz, übernimmt die Macht in Ungarn. Gibt es da keine Machtkontrollen, Checks und Balances, kommt einfach ein Premierminister und kann die Macht übernehmen. Ist noch interessant, hat dem Staatspräsidenten gedroht. Und was mir nicht gefällt bei diesem Peter Madjar, ist die permanente Vergeltungsrhetorik gegen die Regierung Orban. Und wie er da den Gutmenschen raushängt. Ja, ich entschuldige mich für die Verfehlungen und für das gestohlene Geld. Er behauptet, da sei den Leuten Geld gestohlen worden. Also da heizt dieser Premierminister ganz massiv die Stimmung an. Die innenpolitische Polarisierung gegen 2,4 Millionen Wähler von Orban. Er hat 41% der Stimmen geholt. Das ist in dem Major-System, das sie dort haben, natürlich eine überwältigende Zweidrittelmehrheit, aber es sind einfach 41% der Stimmen. Ist ein großer Erfolg. Aber es gibt dann immer noch Minderheiten und die Demokratie ist auch die Staatsform der Rücksichtnahme auf die Minderheiten. Und Viktor Orban hat also seine Gegner bei der Tissa-Partei damals nicht ins Gefängnis stecken lassen. Der böse Oligarch, der angebliche, der Despot, der Diktator. Aber Peter Madjar redet wie ein Diktator. Er sagt, wir müssen die Leute ins Gefängnis stecken. Ich bringe das gestohlene Geld zurück. Ist doch eine brandgefährliche Rhetorik. Ist doch keine Rhetorik der Versöhnung. Ist doch letztlich eine beschämende Rhetorik für einen Wahlsieger. Entschuldigung. So benimmt man sich einfach nicht. Wenn du gewonnen hast, dann schlägst du dem Verlierer nicht noch eine in die Seite. Man gibt ihm die Hand, wie beim Tennis oder im Schwingen. Dann tritt man ihm nicht in die Seiten, in die Nieren. Aber der macht das. Und jetzt hat Ungarn, ja weiß Gott, andere Probleme als da eine innenpolitische Vendetta durch diesen Peter Madjar. Man müsste zum Beispiel die angeschlagene Wirtschaft nach vorne bringen. Eine Wirtschaft, die nicht nur wegen Orban angeschlagen ist. Es gibt noch einen Krieg in der Ukraine. Es gibt die Sabotage der ungarischen Wirtschaft durch Zelensky, durch Sperrung der Energiepipeline, die wundersam, kaum war Orban abgewählt, sofort wieder das Gas hat fließen lassen. Ich meine, das sind doch himmeltraurige Zustände. Und wie die EU versucht hat, in diesen Wahlen sich einzumischen. Nun spreche ich den Ungarn nicht die Mündigkeit ab. Orban muss Fehler gemacht haben, wenn er da die Zustimmung der Leute verloren hat nach 16 Jahren. Ist ja auch nichts Verbrecherisches, wenn man da mal wechselt. Aber wie sich jetzt dieser Peter Madjar da zum Sprachrohr einer Vergeltungsbrigade macht, eines Rachefeldzugs geradezu, und an diesem Tag offenbar, wie mir Kollegen in Ungarn berichtet, sogar dem Staatspräsidenten gedroht hat, noch vor seiner eigentlichen Amtseinführung der Polizei Anweisungen gegeben hat, über Facebook Forderungen aufgestellt hat, der und der und der muss weg, obwohl die jetzt noch durch die Verfassung geschützt sind. Das ist rechtsstaatlich fragwürdig, meine Damen und Herren, aber da lesen Sie keinen kritischen Satz, weil man eben im Mainstream sich bequem im Vorurteil eingerichtet hat, in der allgemeinen Marschrichtung, dass man Orban kritisiert und Magyar gut zu finden hat, also geben wir hier Gegensteuer. Und mein Verdacht ist der, dass Peter Madjar, weil er eben keine Idee hat, wie er die ungarische Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen will, macht er einfach auf Vergeltung, um dann den Leuten zu sagen, seht her, ich habe etwas geleistet, ich habe all die ins Gefängnis gebracht. Und ich finde das auch vor dem Hintergrund der ungarischen Geschichte ungeheuerlich. Denn die Ungarn waren ja ein paar Mal im 20. Jahrhundert unter der Knute totalitärer Systeme. Nationalsozialisten, Rechtsextreme, und dann die Linksextremen, die Sozialisten, die Internationalsozialisten, vorher waren es die Nationalsozialisten. Ich will mich jetzt nicht auf die Diskussion einlassen, ob die Nazis rechts oder links waren. Nennen wir es Nationalsozialisten und Internationalsozialisten. Und damals wurden eben auch die politischen Rechnungen im Gefängnis beglichen. Und gellend ist also das Schweigen der Medien angesichts dieser meines Erachtens sehr fragwürdigen Rhetorik. Putins Militärparade sendet Signal der Schwäche. Das sind die ganz großen Schlagzeilen. Aber eben die Schwäche der drei wandelnden Toten, Merz, Macron und Starmer, die sehe ich nirgends da in den Qualitätsmedien und den großen Zeitungen. Trumps Popularität sei im Tief. Das ist gut möglich. Das ist hier auch der Befund. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen erfreulichen Tag, bleiben Sie kritisch, bleiben Sie zuversichtlich und bleiben Sie dabei. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen. Und bald wird in meinem Büro hier aufgezeichnet ein Podcast, Kollege Roman Zeller im Einsatz. Und wir haben ein neues Studiodekor hier. Ich sehe es vor mir, sehr bequem, mit einem Chesterfield-Sofa, Büchern, Spider-Man, Iron Man, Tim und Struppi, ein paar interessante Bände, Karl Marx dort noch als Stützpfeiler bei einer Gesamtausgabe von Konrad Ferdinand Meyer. Also, gibt ein paar Denkanstöße und schauen Sie rein bei der Weltwoche, wenn unser erster im neuen Studio aufgezeichneter Podcast heute auf den Sender geht. Bis gleich.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.